ARD. Archivradio.
Als in den 1960er Jahren der Rundfunk immer mehr Sendungen in Stereo produziert, gibt es Diskussionen. Ist das nicht reine Spielerei, die nur von einigen wenigen genutzt werden würde? Vielleicht ist Stereo interessant für die Hörspielkunst, aber sonst? Der Intendant des Senderfreies Berlin, SFB, sieht das anders. Anlässlich der Verleihung des Stereo-Hörspielpreises der Industrie am 29. August 1967 ist er optimistisch, dass Stereo die Zukunft ist und nicht nur ein Marketing-Gag der Geräteindustrie. Ein Beleg? Stereo setzte sich schließlich auch in der DDR durch, wo ein mutwilliger Konsumanreiz nicht zu befürchten sei. Steigner sieht vor allem, dass jüngere Hörerinnen und Hörer Interesse an Stereo haben. Und er sagt, das plastische Hören will gelernt sein.
Es ist mir eine große Freude, verehrte Gäste, liebe Mitarbeiter, aus diesem Anlass der Verleihung des Stereo-Preises in diesem Hause zu Ihnen sprechen und Ihnen die Grüße der ARD und seines Vorsitzenden Christian Wallenreiter übermitteln zu dürfen. Sie werden mir gewiss vergeben, dass wir vom SFB unseren Stolz zur Entwicklung der Stereophonie wesentlich beigetragen zu haben, bei dieser Gelegenheit nicht völlig verhehlen können. Dieses Funkhaus in der Masurenallee ist die Geburtsstätte der Stereophonie im Rundfunk. Im Jahre 1938, dem letzten Friedensjahr vor dem Zweiten Weltkrieg, wenn wir das Jahr 38 noch als Friedensjahr bezeichnen dürfen, wurde das Magnetophon eingeführt. Dieses Gerät der Tonspeicherung und Tonwiedergabe hat die Programmgestaltung im Rundfunk revolutioniert. Die Plattenteller verschwanden. Diese Revolution war so gründlich, dass es bis vor kurzem diesem technisch modern ausgestatteten Haus nicht möglich war, Schallplatten oder Wachsplatten zu senden. Was nicht live übertragen wird, kommt von Band. Bänder können leicht geschnitten werden, man schneidet Bänder und klebt sie zusammen, sodass der Programmgestalter sein Programm kombinieren und komponieren kann. Selbst die Schallplattenindustrie liefert den Rundfunkanstalten ihre Produktion auf Magnetonbändern. Jetzt war die erste Voraussetzung für Stereophonie im Rundfunk geschaffen. Unsere Techniker und Ingenieure sind und bleiben fortschrittsgläubig. Die Entwicklung des Fernsehens und die Abwanderung vieler Hörfunkhörer zum Fernsehen waren dabei eine mächtige Triebkraft. Der Hörfunk will und wird sich neben dem Fernsehen behaupten. Und zwar nicht nur für Autofahrer, die vom Fernsehempfang wohl immer ausgeschaltet bleiben, während unsere Hausfrauen bereits beginnen, neben dem Fernsehen hauswirtschaftliche Tätigkeiten leichterer Art nachzugehen. Der Hörfunk will und wird ein abendfüllendes Medium bleiben. Verwaltungsdirektoren von Funkhäusern, und hier darf ich dieses Haus nicht ausnehmen, halten zwar die Stereophonie für einen groß angelegten Betrugsversuch, für eine Materie, mit der bastelnde Rundfunkingenieure ihre Zeit verbringen und die allenfalls der Geräteindustrie neue Absatzmöglichkeiten eröffnet. Aber die Stereophonie entwickelt sich auch dort, wo ein mutwilliger Konsumanreiz nicht zu befürchten ist, wie beispielsweise in der DDR. Das plastische Hören will gelernt sein. Wir machen seit langem die Erfahrung, dass die jüngere Generation der Stereophonie aufgeschlossener ist als die ältere. Es mutet fast makaber an, wenn man rückblickend feststellt, dass die Stereophonie im Rundfunk auf der Tonträgerseite während des Krieges entwickelt worden ist. Ich zitiere aus einem Faltblatt des Senders Freies Berlin über Stereophonie: Von 1941 bis 1944 entstanden im Berliner Funkhaus etwa 250 Stereo-Musikaufnahmen, darunter 5 komplette Opern. Die meisten dieser Aufnahmen sind verloren gegangen, bis auf wenige, die erhalten sind, wie das Finale der 8. Sinfonie von Bruckner unter der Leitung des damals noch nicht zur Gottähnlichkeit aufgestiegenen Dirigenten Herbert von Karajan. Unsere Stereophonie besessenen Ingenieure hatten wohl die Möglichkeit, während des Krieges ihrer Leidenschaft zu frönen. Der Frieden wurde für sie zunächst furchtbar. Die Arbeit an der Stereophonie wurde auf lange Jahre eingestellt. Aber sie wurde nicht vergessen. Schließlich kam die stereophone Schallplatte auf den Markt, sodass unsere Stereofanatiker den weiteren Antrieb verspürten, das schwierige Problem zu lösen, wie die stereophonen Aufnahmen von Platte und Band nun auch sicher durch die Luft zum Rundfunkhörer transportiert werden könnten. Diese Entwicklungsarbeit im Rundfunk wurde bis in die letzte Zeit hinein nicht überall gern gesehen. Der Intendant des Norddeutschen Rundfunks, der leider früh verstorbene Walter Hilpert, hatte überhaupt strikt verboten, das Wort Stereophonie in seiner Gegenwart auszusprechen. Als der Konzertsaal des Funkhauses in Hannover gebaut wurde, bekannte der dort leitende Ingenieur, dass bei der Anlage der rundfunktechnischen Räume die Stereophonie gegen den Willen des Bauherrn Hilpert vorgeplant worden war, wie wir überhaupt in den Funkhäusern und übrigens auch in den Aufsichtsgremien den Technikern mehr oder weniger wehrlos ausgeliefert sind. Man hat auch im Kreis der Rundfunkanstalten in früheren Jahren dem Sender Freies Berlin die Initiative und die Aktivität in der Stereophonie im Hörfunk ein wenig übel genommen. Und zwar nicht aus Missgunst, sondern wegen der entstehenden Kosten. Der Sender Freies Berlin als Stadtsender hatte es wesentlich leichter, die Stereophonie zu entwickeln. Unsere Sendeanlagen sind auf West-Berlin beschränkt, sodass mit relativ geringen Kosten unsere Strahler stereophonietüchtig gemacht werden konnten. Eine Rundfunkanstalt, die aber ein weites Gebiet zu versorgen hat, die enge Alpentäler mit Rundfunkwellen erreichen muss, hat viele Strahler auf- und auszubauen, um sie stereophonietüchtig zu machen, bedarf es großer Geldmittel. Wir sahen uns daher dem Vorwurf ausgesetzt, einmal aus dem Finanzausgleich der Rundfunkanstalten Geld zu schöpfen und gleichzeitig die großen uns unterstützenden Anstalten in höhere Ausgaben für Stereophonie geradezu hineinzuhetzen. Aus diesem Grunde ist uns die Pioniertätigkeit auf dem Gebiet der Stereophonie im Umgang mit den anderen Rundfunkanstalten ein wenig angekreidet worden. Die Industrie hat uns die Stereophonie abgefordert. Und der Stereopreis, der heute verliehen wird, ist auch Ausdruck dieser liebenswürdigen Pression. Gerechtfertigt allerdings allein schon durch den Hinweis auf die Notwendigkeit, international sich behaupten zu müssen. Dieser Forderung können und wollen sich die öffentlich-rechtlichen Anstalten, denen auch die Wohlfahrt der deutschen Industrie am Herzen liegt, nicht entziehen. Aber wir sind ja gern vergewaltigt worden, weil mit der Stereophonie auch das Rundfunkprogramm neue Impulse erhält. Das galt im Anfangsstadium für die Musik. Zunächst hat der Sender Freies Berlin bei dem Bemühen, die stereophone Musik in die Lautsprecher der Verbraucher zu übertragen, zwei Sender verwenden müssen, um ein Musikstück mit Raumwirkung zu übertragen, bis das von den Amerikanern entwickelte Pilottonverfahren eine neue Phase der Entwicklung einleitete. Diese neue Technik musste zunächst die traditionelle Konzertmusik überzeugend übertragen können. Daneben aber sahen unsere zeitgenössischen Komponisten zunächst in der unterhaltenden, dann aber auch in der ernsten Musik die Möglichkeit, künstlerische Effekte der Stereophonie in ihre schöpferische Arbeit einzubeziehen. Nicht nur die Techniker, nicht nur die Tonmeister, auch die jungen Komponisten experimentieren mehr und mehr mit den neuen Gestaltungsmitteln. Was den Musikern recht war, muss den Männern des Worts billig sein. Es werden jetzt Hörspiele eigens für stereophonische Wiedergabe konzipiert. Wir waren stolz darauf, dass wir erste Versuche gesendet haben und dass wir im vergangenen Jahr im Bereich der Musik nun auch ein Hörspiel des Leiters unserer Hörspielabteilung Hans-Joachim Hoberg von der ARD zum Prix Italia eingereicht worden ist. Aber auch die anderen rundfunkeigenen Wortgattungen, das Hörfunkfeature, streckt seine Fühler in die Stereophonie aus. Die Dokumentation Hühner von Peter Leonhard Braun, ebenfalls in diesem Funkhaus entstanden, kann als höchst gelungener Versuch bezeichnet werden. Auch dieses Werk ist von der ARD für den Prix Italia dieses Jahres eingereicht worden. Der Anteil der Stereosendungen des Senders Freies Berlin hat sich erheblich vergrößert. In diesem Jahr sind 46% unserer Musiksendungen Stereosendungen. Das heißt, wir haben diese qualifizierte Programm- und Übertragungstechnik um fast ein Drittel vermehrt angewendet als 1966. Die Zahl der Stereo-Wortsendungen hat sich von 10 im Jahre 1966 auf 27 in diesem Jahre fast verdreifacht. Der Hörfunk will sich, gerade wenn das Fernsehen farbig wird, behaupten. Und wir freuen uns, wenn mit dem Stereopreis eine Anerkennung dieser um verfeinerte Qualität bemühten Arbeit geboten wird. Wir freuen uns, dass einer unserer Mitarbeiter, der Regisseur Kurt Götz Pflug, der sich um die Entwicklung der Stereophonie so große Verdienste in diesem Hause erworben hat, posthum geehrt wird. Ich darf bei dieser Gelegenheit allen Mitarbeitern an der Stereophonie in Programm und Technik danken. An ihrer Spitze dem technischen Direktor des Senders Freies Berlin, Herrn Diplom-Ingenieur Udo Blesser, und dem zuständigen Herrn, der in unserem Hause den 9-mal vertretenen Namen Krüger trägt und den ich zur besseren Unterscheidung von anderen Krügers Krüger Krüger gewissermaßen Stereophon umgetauft habe, wobei ich weiß, dass auch andere seiner Mitarbeiter eine Erwähnung wohl verdient hätten. Aber wir wollen hier ja nicht in Eigenlob versinken, sondern uns der Anerkennung freuen, die Sie, meine Herren vom Fachverband Rundfunk und Fernsehen im ZVEI, uns, den Rundfunkanstalten, mit dem Stereopreis vermitteln. Ich danke Ihnen.
Archivradio.
Hier im Podcast gibt es viele weitere historische Aufnahmen aus der Rundfunkgeschichte. Sie finden sich auch systematisch sortiert unter archivradio.de.